Wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, wenn man glauben kann, dass Gott alle Welt beherrscht. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen sich für so einen Glauben entscheiden. Und das müssen sie auch nicht tun. Das ist eine freiwillige Sache. Gott bietet Glauben immer an. Und das drückt ja auch der christliche Glaube so aus, dass es eine freiwillige Sache ist. Nichts Gezwungenes, nichts Aufgedrücktes, sondern etwas Freiwilliges. Und wir haben jetzt auch vorhin gehört und gesungen, dass Gott ein Gott ist, der sich auch als ein Felsen zeigen möchte, der auch in schwierigen Phasen unseres Lebens uns begleiten will. Und immer wieder erleben wir solche Phasen. Danke übrigens für euer Gebet, was meinen Fuß angeht. Jetzt stehe ich schon mal hier, das ist ja was ganz Neues. Letzten Sonntag, ja, hier. Danke für euer Gebet, letzten Sonntag saß ich noch, aber mich hat heute jemand ermutigt, das wäre ganz gut gewesen, wenn man das einfach mal hört und gar nicht so viel vom Redner sieht und nur das Wort hört. Gell? Also vielleicht mache ich das mal wieder. Ansonsten liebe Grüße auch von der Helga Adams. Der geht's auch gut. Die Nierentumorgeschichte ist sehr gut verlaufen. Es war ein gutartiger Tumor, konnte auch alles entfernt werden. Das hat sehr gut geklappt. Auch die Entwicklung ist sehr gut. Ich war diese Woche bei ihr. Sie hat aber dennoch Schmerzen, aber das hat damit nichts zu tun. Da sind die noch am Suchen. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache. Da braucht es auch viel Weisheit. Also ich soll Grüße übermitteln. Danke für eure Gebete. Betet aber auch weiter, gerade in dieser Schmerzproblematik, dass da auch sich Dinge verändern. Und an dieser Stelle, und das können wir ruhig jetzt auch, das wird hier aufgenommen, das macht nichts, möchte ich gern die Renate nach vorne bitten, die ist doch da. Renate, kommst du mal vor. Als ich mit meinem Fuß in die Schwenninger Notfallambulanz ging, humpelte, habe ich kurz gedacht, habe ich doch sie gesehen da hinten, und tatsächlich, es war auch so. Sag doch mal zwei, drei Sätze vielleicht, dass man dich ein bisschen sehen kann, was da war.
Also ich war eine Woche in Schwenninger Krankenhaus und sie habe immer untersucht, das Bluten alles, und habe nie gefunden, wo das Blut hingeht. Und jetzt habe sie festgestellt, es ist Darmkrebs und Brustkrebs. Aber ich denke, nächste Woche werden sie dann operieren mit Darmkrebs. Und ich denke, es wird gut verlaufen. Sie habe gemeint, im Darm, das könnte man gut operieren. Aber ich habe nicht gewusst, dass da noch Brustkrebs kam. Und das habe ich jetzt erst diese Woche noch erfahren. Mhm. Aber ich bitte für die Gemeinde, dass sie hinter mir steht im Gebet. Und ich denke, Gott wird mich tragen.
Genau, und das denken wir auch. Und deswegen bitte ich, dass wir alle aufstehen nochmal. Renate bleibt gerade da. Wir erleben das in den vergangenen Jahren immer wieder. Das, was wir gerade gesungen haben. Weißt du, wenn es dann schwierig kommt, fällt es nochmal nicht so leicht, diese Lieder zu singen. Und unsere Aufgabe ist, der Joachim hat es gesagt, wenn ein Glied leidet, Geschwister, dann leiden alle mit. Und sei du dankbar, wenn es dir gesundheitlich gut geht. Und wir wollen auch der Renate das vermitteln und dir auch jetzt sagen, und jetzt schon damit beginnen, wir möchten sie auch, wie andere auch, im Gebet da durchtragen, dass sie spürt, Gott ist mit ihr. Gell? Nehmt es also auch mit auf eure Agenda, sagt man ja heute. Denkt immer wieder auch dran. Wir wollen auch die Renate dann jetzt auf die Liste setzen und sind aber voller Zuversicht, so wie sie selber sagt, dass Gott und die Medizin und die Ärzte alle zusammen das Möglichste tun, dass es wirklich gut verläuft. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen jetzt beten dürfen für die Renate. Du siehst, wie das gefühlsmäßig sein muss, wenn man so eine Diagnose erhält. Das können wir uns oder die wenigsten von uns oder die meisten nicht vorstellen, was das in einem auslösen kann. Danke, dass sie sich an dich hält, dass sie sich an den festklammert, der gleich ist, dem alle Dinge möglich sind. Und danke, dass wir auch sie in deinen Händen wissen dürfen und dass wir beten dürfen, jetzt schon von Anfang an, dass du mit hineinkommst in diese große Not, in diesen Körper, was auch da die Ärzte feststellen oder meinen, tun zu müssen. Herr, wir bitten dich, sei du mit dabei, wirke du und gib du der Renate ganz viel inneren Frieden und innere Ruhe, übernatürlichen Frieden und übernatürliche Ruhe, dass sie dich getragen weiß, dass sie sich von dir durchgeführt weiß durch diese ganze Zeit. Wir rufen den Sieg und den Segen Jesu aus über deinem Leben, über deinem Körper, Renate. Und danken dir, Herr, dass wir alle gemeinsam sie auch im Gebet da unterstützen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott befohlen, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja, okay. Und wir wollen wirklich diese Verantwortung übernehmen und da im Gebet dahinter stehen. Das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man weiß, dass man damit von den Geschwistern durchgetragen wird. Wir haben letztes Mal, wir können schon die erste Seite einblenden, letztes Mal hatten wir das Thema Gott der Vater. Und ich habe angekündigt, heute ist eben Gott der Sohn und nächstes Mal kann man dann dreimal raten, was dann kommt, eben Gott der Heilige Geist. Das wird der nächste Sonntag sein. Und ihr habt euch nicht verlesen, es steht tatsächlich da, 12 kleine, aber feine Wahrheiten über Jesus von Nazareth. Und mir ist sehr wohl bewusst, wenn diese kleinen, aber feinen Wahrheiten über Jesus von Nazareth, wenn diese 12 jeweils 10 Minuten gehen, dann wird es eine längere Sache. Selbst wenn 5 Minuten mal 12 ist schon etwas, das heißt, ich habe versucht, tatsächlich das klein und kurz zu halten, wollte aber mal ganz bewusst nicht 5 oder 3 oder 7, sondern mal 12. 12 kleine, aber feine Wahrheiten heute weitergeben über diese Person, über diesen Anteil der, so sagt die Kirchengeschichte, der heiligen Dreifaltigkeit. Ja, dass wir da ein bisschen etwas heute mitbekommen, so einen ganz kleinen Abriss. Du kannst auch 12 Stunden nehmen, wie die Uhr, dass wir wirklich so ein komplettes Bild mal bekommen, in aller Kürze über diese Person, über diesen Gott, der sich auch als Sohn offenbart. Letztes Mal der Vater, heute der Sohn. Ich habe ein paar Dinge hier mitgebracht, die habe nicht ich gemalt. Es gibt unendlich viele Bilder von dem Jesus von Nazareth und keiner der Maler war dabei. Keiner weiß, wie er wirklich ausgesehen hat. Und wir könnten noch diverse Seiten uns angucken, wie das vermittelt wird. Und es gibt auch zu jedem dieser Bilder, könnte man ganz viel reininterpretieren, was so der Maler gedacht hat und wie wichtig ihm war, dass zum Beispiel da oben etwas Helles ist, dass sowas hell auch hier. Ja, so eine Art Heiligenschein, so ein Licht, das von ihm ausgeht. Ein ganz liebes Bild links oben mit dem Schäflein, also Jesus als der gute Hirte. Und da gibt es so viele Bilder als der, der lehrt, der die Kinder liebt. Oder dann unten in der Mitte so ein bisschen dieser Gekreuzigte. Also da gibt es ganz viele Bilder, die sich die Menschen gemacht haben. Im Alten Testament heißt es ja mal, du sollst ja kein Bildnis machen. Ja, und trotzdem sind die Menschen immer wieder dabei, sich den vorzustellen, der wie vielleicht kein zweiter Mensch die Weltgeschichte geprägt hat, Jesus von Nazareth. Was hat es mit dem auf sich? Wie hat er ausgesehen? Und dann gibt es alle möglichen auch spannenden Dinge, wenn wir an das Turiner Grabtuch denken. Ja, ist es denn das Original und dieses Antlitz, was man da sieht? Und lauter auch abstruseste Vorstellungen, wie er gelebt hat. Und vieles ist überhaupt nicht klar. Legenden werden da auch immer wieder in die Welt gesetzt und wurden in die Welt gesetzt, schon von Anfang an, weil es kein normaler Mensch war, sondern wirklich ein besonderer, außergewöhnlicher. Rechts unten ist ein Ausschnitt aus einer Kinderbibel, die ich schon als Kind immer wieder gelesen habe oder vorgelesen bekam, die wir auch unseren Kindern, wo wir auch haben zu Hause, diese Bilder, wo der Jesus ganz meistens in weiß beschrieben wird, in weiß. Das Helle, das Licht, der Rabbi, der Meister, der Lehrer. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Bilder. Ich weiß nicht, was du für ein Bild hast. Jetzt, ich meine, so ein innerliches Bild. Als ich vor Jahren, ich hatte das mal erwähnt, die ersten Versuche machte in der Verkündigung im Christoph-Blumert-Haus in Königsfeld, da, ich habe erzählt, wie das so kam, und dann immer am Abendessen, und dann war die Andacht, und dann saß ich immer bei verschiedenen Menschen, ältere Geschwister, an den Tischen in diesem alten Heim. Und eines Abends, weiß ich noch, hat mir eine alte Frau erzählt, sie hätte Jesus gesehen. Und er hat ihn so beschrieben, wie er aussieht und so. Und weil die Leute dort manche nicht so gut hören, reden die laut. Hat mir also ganz laut erzählt, wie Jesus aussieht. So. Plötzlich rief eine vom Nebentisch, das stimmt gar nicht. Ich habe ihn gesehen mit einem, ich glaube, lila Gewand oder so. Und haben die sich da gestritten über die Tische, wie Jesus aussieht. Wir wissen nicht, wie er aussah. Keiner weiß es. Und gerade wenn man etwas nicht weiß, dann kommt natürlich die Fantasie in Gange und vieles. Und deswegen gehen wir jetzt hier wieder weg von diesen Bildern. Und ich möchte euch ein paar Zitate vorlesen, die ich gefunden habe von Menschen der Weltgeschichte. Da gibt es auch noch viel mehr. Und die fand ich so interessant, was die so gesagt haben. Einer, den wir ein bisschen kennen, war der Paulus von Tarsus. Der hat gesagt, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist ein Wort aus dem Neuen Testament. Napoleon war ein ganz anderer, der hat Folgendes gesagt: Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet. Aber worauf beruhen diese Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus hingegen gründete sein Reich auf Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Isaac Newton hat gesagt, ich habe im Leben zwei wichtige Dinge kennengelernt. Erstens, dass ich ein großer Sünder bin. Und zweitens, dass Jesus Christus ein noch größerer Retter ist. Isaac Newton. Blaise Pascal hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen gibt es eine Leere, die nur Gott durch seinen Sohn Jesus Christus füllen kann. Und der Philosoph C.S. Lewis sagte, ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr, oder Schlimmeres. Man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Damit meint er, an der Person Jesus von Nazareth scheiden sich die Geister. Noch ein Zitat von C.S. Lewis. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Das sind gute Gedanken, gell? Da kann man richtig so... Aha, ja. Dietrich Bonhoeffer sagte, Jesus ist nicht gekommen, eine neue Religion zu bringen, sondern das Leben. Nicht eine neue Religion, das Leben. Der indische christliche Mystiker, so wird er bezeichnet, Sardar Sundar Singh hat gesagt, möchtest du wissen, wer Jesus Christus ist, dann lies das Neue Testament. Möchtest du Jesus Christus erfahren, dann bete zu ihm. Ist auch gut. Misst man dieses kurze Leben von Jesus Christus an den Früchten, die es in der Menschheit getragen hat, dann war es das Leben, das auf diesem Planeten am meisten Einfluss ausgeübt hat. Kenneth Scott Le Tourette hat gesagt. Und noch jemand, ohne Christus wäre alle Geschichte unverständlich. Ohne Christus wäre alle Geschichte unverständlich. Und ein letztes, nicht von Isaac Newton, sondern von John Newton, der sagt, wie beim Licht des anbrechenden Tages die Sterne alle verborgen sind, verblasst irdisches Vergnügen, wenn Jesus Christus offenbar wird. Und da gäbe es noch eine ganze Liste von Leuten auf dieser ganzen Welt durch die Geschichte, die irgendwelche Gedanken niedergeschrieben haben, als Ergebnis ihres Nachsinnens über Gott den Sohn, über Jesus Christus. 12 kleine, aber feine Wahrheiten. Die kommen sofort, nochmal zur Erinnerung, das ist dieses Dreieinigkeitsbild. Gott ist und kann, ist nicht, ja, nochmal zur Erinnerung. Wir sind jetzt hier unten, Gott ist Sohn, der Sohn ist nicht der Heilige Geist, der Sohn ist nicht der Vater. Ja, dieses ganz, ganz alte Modell ist nur ein Modell, um zu begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Ich kann das immer nur wieder sagen, das müssen wir nicht verstehen, sondern im Kopf irgendwie haben, im Gedächtnis haben, dieses Bild, dass wir nicht meinen, Gott wäre ein Mensch, ein besserer Mensch oder so, sondern das ist was sein Geheimnis, die göttliche Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit auch genannt. Gut, jetzt, das erste ist, wir steigen ein, 12 Punkte, kurz, Christus war bei der Schöpfung beteiligt. Die Bibel sagt, denn durch ihn, ich habe immer zu jedem Punkt mal nur einen Bibelvers, gibt noch mehr, aber nur einen. Denn durch ihn, mit ihm ist immer Christus gemeint, wurde alles erschaffen. Das haben wir vorhin auch gehört, an der Lobpreiszeit, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und würden wir jetzt das Wort Christus nehmen, dann hieße das eben so, denn durch Christus wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Jetzt kommen Beispiele für das Sichtbare, das sind die Könige und die Herrscher, die kann man sehen. Und dann kommt ein Beispiel für das Unsichtbare, die Mächte und Gewalten, die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch Christus geschaffen und hat in Christus sein Ziel. Christus war vor allem anderen da und alles besteht durch Christus. Da gibt es ganz viele Hinweise, dass die Bibel lehrt, das Christentum lehrt, dass alles auf Gott hin, auf Christus hin geschaffen ist. Und das ist ja die, eigentlich mit die Botschaft, die die Gemeinde, die Kirche Jesu weltweit zu verkündigen hat, dass sie den Menschen sagt, wusstet ihr eigentlich, dass ihr auf Gott hin geschaffen seid? Ist euch das bewusst? Der Mensch ist auf Gott hin geschaffen. Das Geschöpf ist auf den Schöpfer hin angelegt. Anthropos ist ja der, der nach oben guckt, so heißt es wörtlich, Anthropos, Mensch, der nach oben guckt, nicht auf zur Decke, sondern zu Gott hin. So, und wo schauen die Menschen hin? Entweder zu den anderen oder nach unten oder noch ganz schlimmer auf den eigenen Bauchnabel. Aber nicht zu Gott, nicht hoch oder zur Decke höchstens, zu Gott hin. Mensch heißt, guck nach oben, schau auf Gott. Das wissen die Leute nicht, darum soll die Kirche Jesu immer wieder das weitergeben. Also, Christus war bei der Schöpfung beteiligt. Ganz am Anfang war er dabei. Im Alten Testament wurde er verheißen. Jeshua HaMashiach, Jesus, der Messias, da wird mal einer kommen. Da wird mal einer kommen, auf den viele warten und den Gott senden wird. Achtet drauf, dass wenn er kommt, dass ihr dann auch dabei seid und es versteht. Und es gibt auch viele Bibelstellen im Alten Testament, die das beschreiben. Ich habe jetzt mal auch eins aus dem Neuen genommen. Das ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Es wird oft gebracht an Ostern. Wo die zwei mit Jesus laufen und so und sie erkennen ihn nicht. Und unter anderem sagt dann die Stelle so, dann ging er, also Jesus, mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Und zwar bei Mose anfangend und dann, wie es hier heißt, bei allen Propheten. Das geht durch. Und sogar schon im 1. Mose 1, Vers 1, der erste Vers der Bibel, da steht schon was über Jesus drin. Ja. Überall finden wir etwas auf diesen Gott als Sohn, auf diesen Jesus von Nazareth. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und deswegen sagt man, sollte man die Heilige Schrift, die Bibel, christozentrisch lesen, auf Christus hin. Sie, die Christologie, die Lehre von Christus, von Gott dem Sohn, ist der rote Faden durch die Bibel. Nicht Gott der Vater, nicht Gott der Heilige Geist. Da ist wirklich Christozentrik gefragt, Christus finden. Wir finden die anderen auch. Aber das ist etwas, was sich durchzieht vom Anfang bis zum Ende. Und keine Sorge, deswegen ja auch diese Verkündigung, diese drei Predigten am Stück, Vater und Geist kommen nicht zu kurz. Das ist alles seinen Raum. Ja, aber Christus ist so der rote Faden, rot. Ja, auch ja, das Blut, die Erlösung, da kommen wir gleich noch drauf. Also, Christus war im Alten Testament verheißen. Und es gibt ganz spannende Geschichten im Alten Testament von sogenannten Christophanien, Christuserscheinungen, Jesuserscheinungen im Alten Testament. Ja, da, vielleicht machen wir da mal auch mal was drüber, wo Jesus im Alten Testament auftaucht. Oh, was ist denn das? Und was ich ziemlich sicher ist, da ist er mal so ein bisschen kurz aufgetaucht, ja, noch bevor er auf die Welt als Kind und so. Christophanien, Christuserscheinungen im Alten Testament. Drittens, dann angekündigt und dann kam er rechtzeitig auf die Welt. Es heißt hier im Galaterbrief, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. So wird es so beschrieben in Galater 4, Vers 4. Und dieses Wort Zeit, da steht eben Kairos, als die Zeit dafür gekommen war. Und es gibt auch Kronos, Kronos der Chronograph, die Uhr, jetzt habe ich hier 11.05 Uhr. Die Uhr, die tickt, die läuft, der Kalender. Jetzt ist die Mia geboren, Uli und Nicole. Gell, wir freuen uns, die Mia ist geboren, sie winken mir zu, schön. Das hat irgendwann begonnen, da hat jetzt was begonnen. Die Mia war aber auch kürzlich schon da, nämlich vor einem Monat auch, vor zwei auch. Nur, da war sie noch irgendwo versteckt. Wo? Im Bauch der Mutter. Ja, das ist, was wir kennen. Und dann wächst es heran, in der Regel 9 Monate, und dann kommt es raus, und dann hat es irgendwann ersten Geburtstag, zweiten und so weiter. Oder, wie beim Fritz Dahns, 91. Geburtstag. Das ist Chronos, das ist die Chronologie, die Abfolge. Kairos, was hier steht für Zeit, ist was anderes. Kairos war der griechische Jüngling mit den langen blonden Haaren, so eine richtige Mähne, und die Jungen, wahrscheinlich Jungfrauen, standen in einer Reihe, und wenn der durchlief, dann hatte die ihn am... die ihn an den Haaren, an diesem wallenden und wellenden, lockigen, gelben, leuchtenden, goldenen Haar gepackt hat, die durfte mit ihm die Nacht verbringen. So war das halt damals. Ja. Griechische Mythologie, so. Und daher kommt das Wort, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Wenn du jetzt nicht zugreifst, dann ist vorbei. Schade, Pech gehabt. Und so hat Gott Kairos-Zeiten gelegt in die Schöpfung. Und deswegen können wir nicht im Dezember Äpfel von den Birnen und von den Bäumen pflücken. Oder? Und darum können wir nicht im Frühjahr die Traubenernte einfahren, sondern im Herbst. Gott hat gesetzt bestimmte Fristen, auch zum Beispiel bei der Frau, die fruchtbaren Tage und so. Gott hat bestimmte Dinge so gesetzt, das ist halt so, ja. So, davor nicht danach, das muss passen und dann geht's. Und so auch hier. Als die Zeit erfüllt war, als es gepasst hat, da sandte Gott seinen Sohn. Nicht zuvor, nicht danach. Und den Zeitpunkt, warum das genau dort so war, das hat Gott sich einfach in seiner eigenen Weisheit überlegt. Jesus kam rechtzeitig auf die Welt. Nicht zu spät, nicht zu früh. Übrigens, er kommt ja wieder, stimmt das? Auch nicht zu früh und auch nicht zu spät. Kommt genau richtig. Und wir werden nachher noch sehen, Pfingsten heißt auch, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Da kam es, nicht vorher, nicht danach, hat genau gepasst. Ich möchte auch in meinem Leben, oder dass wir im Gemeindeleben, oder du in deinem Leben, diese Zeiten Gottes, dass wir die packen und nicht sagen, oh schade, schade, hätte ich doch bloß. Nicht zu spät, nicht zu früh, sondern so, wie es passt von Gott her. Viertens, er kam also auf die Welt, wuchs heran, wir kennen da auch manche Geschichten, und wurde dann von Johannes dem Täufer angekündigt. Johannes der Täufer, eine ganz beeindruckende Persönlichkeit. Ich hatte, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal auch drüber was gesagt, darüber gepredigt. Johannes der Täufer, ganz besonderer Mensch. Die Art, wie er gegessen hat, war komisch. Die Art, wie er angezogen war, war ungewöhnlich. Seine Schule war quasi die Wüste. Er wuchs in der Wüste heran. Ein ganz merkwürdiger Mensch. Er war von Mutterleibe an mit Heiligen Geist erfüllt. Das sagt die Bibel von niemandem, auch nicht von Jesus. Die Zeugung war übernatürlich. Das war auch, also das war ein ganz merkwürdiger Mann. Sein Dienst war auch alles andere wie attraktiv. Er hat nur gesagt, was die Leute falsch machen. Dafür kam er ins Gefängnis und wurde kurze Zeit später enthauptet. Toll. Ja, was für eine Biografie. Alle wollen so werden, Johannes der Täufer. Nee, er hat kein Wunder getan. Er hat keine tollen Predigten gehalten. Er hat keine Kranken geheilt. Er wurde eben geköpft. Er hat sogar noch Zweifel bekommen im Gefängnis. Bist du der? Oder soll man jetzt doch auf einen anderen warten? Also das war ganz komisch mit dem Johannes dem Täufer. Und weißt du, was Jesus von ihm sagt? Er sagt, es ist kein Größerer unter den Frauen geboren worden als dieser Mann. Das zeigt mir etwas. Gott denkt manchmal ganz anders wie wir. Das, was bei uns so attraktiv ist, so toll, ist manchmal bei Gott gar nicht so toll. Und das, was bei Gott zählt, ist bei uns Menschen oft gar nicht so wichtig. Und darum lasst uns auch unser Denken und unser Empfinden immer mehr auch dem ein bisschen angleichen, wie Gott das sieht. Ja? Also das war schon echt spannend. Und der hat dann, so heißt es in Johannes 1, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Er hat ihn dann gesehen, da kommt er. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Siehe, das ist das Lamm Gottes. Und die Leute haben wahrscheinlich gar nicht verstanden, was er da jetzt redet. Was? Lamm Gottes? Sünde wegnehmen? Komm, taufe du uns mal. Wir wissen nicht, was mit dem ist. Aber der hat es gewusst. Sein einziger Dienst war, um den anzukündigen, der kommen sollte, nämlich Jesus von Nazareth, Gott, den Sohn. Und als er den gesehen hat, warum wusste er gleich, das ist es. Und jetzt endet meine Sache, jetzt beginnt was ganz Neues. Und deshalb, fünftens, Jesus wurde getauft von Johannes dem Täufer. Wir kennen sicher diese Geschichte. Es heißt dort, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe, Jordan, aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Da kam also kein Vogel geflogen, sieht man oft in Filmen oder in Büchern, das war kein Vogel. Aber es wurde so beschrieben, wie wenn da was von oben runter flattert. Oder es ist ganz schwierig, so in Worten. So, der Johannes, der dort dabei war, hat es wahrscheinlich auch nicht, der Täufer konnte das auch nicht richtig erklären. Und später der Matthäus hat es einfach so beschrieben, wie, ich kann es nicht anders in Worte fassen, da kam der Geist Gottes auf diesen Jesus, wie wenn ein Vogel runterkommt und vielleicht auf die Schulter sitzt oder so. So irgendwie wurde das beschrieben. wurde getauft. Und es heißt dann, wenn wir weiterlesen würden in Matthäus 3, 17 und so, dann geht es dann weiter und dann steht das da. Und Jesus erfüllt vom Heiligen Geist. Vorher steht das nicht da. Erfüllt vom Heiligen Geist. Ja. Ging dann in die Wüste und so. Dann kam die Versuchung, diese ganzen Dinge. Habe ich auch letztes Mal schon erwähnt. Und wir wissen auch noch, dass dann diese Stimme kam aus dem Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, ja, an dem ich wohlgefallen habe, den hört. Das war diese Stimme des Vaters, über den hatten wir letztes Mal einiges gehört. Und jetzt hier eben ganz stark dieses, den Sohn. Und der Teufel hat ja dann auch die Versuchung genau darauf aufgebaut, wenn du Gottes Sohn bist, das kann ja schon mal gar nicht sein, aber wenn, dann. Und das ist bis heute die Not der Juden, die sagen, Gott kann keinen Sohn haben. Und jetzt sagen die, aber Gott, die Bibel sagt, aber Gott hat einen Sohn, der heißt Jesus. Und das ist die spannende Sache. Jesus ist nicht nur der Erlöser, ist auch nicht nur der Messias, er ist der Sohn Gottes. Und das ist eine Herausforderung, sowas zu glauben. Jesus als Sohn Gottes, Gott der Sohn. Sechstens, von 12 Punkten, sechstens wäre dann die Hälfte. Ja, Jesus berief als Rabbi 12 Jünger. Damals war es so, und das ist ein Unterschied, damals konnten die Schüler sich den Rabbi aussuchen und Jesus macht es umgekehrt. Er als Rabbi sucht sich die Schüler aus. Und das war was Neues. Das war ungewöhnlich. Ja. Der hat gesagt, so steht es hier geschrieben, ich lese es nochmal, Jesus stieg auf einen Berg, rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Mit ziemlicher Sicherheit hat er auf dem Berg nicht nur überlegt, sondern auch gebetet und sich von dem Vater zeigen lassen, welche sind es. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12. Gibt es verschiedene Geschichten und das ist dieser Bericht, bestimmte 12, die Apostel nannte. Und sie sollten wahr sein, ständig bei ihm. Und die wollte er dann aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. So beschreibt es der Markus in seinem Evangelium. Also Jesus sucht sich die Leute aus, weil er genau weiß, mit denen kann ich was machen. Mit denen ist was möglich. Und wir wundern uns dann und sagen, ja gut, aber einer war doch dabei. Es war nichts. Es war ein Fehler. Der Judas, es war doch wirklich nichts. Ein Fehlgriff. Du hast dich geirrt. Und dann noch ihm die Kasse geben, einem Dieb. Das war wohl nichts. Aber Jesus wusste auch da, dass das so sein sollte. Und er hat da keinen Fehler gemacht. Und es zeigt vielleicht doch etwas. Jesus kann es sich leisten, dass auch wir als Nachfolger Jesu vielleicht auch mal Dinge tun, die ihm nicht so gefallen. Das Gesamte, die Gesamtsache ist deswegen nicht in Gefahr. Und darum ist bei Jesus immer so gewesen, zu allen Zeiten, auch bei Paulus, die haben immer das Gesamte gesehen. Ganz stark das Gesamte, das Gesamte. Das ist auch wichtig für die Gemeinde, für die Kirche, für auch uns als Gnadenkirche, dass wir immer das Gesamte sehen. Nicht, ich möchte Gemeinde, wie mir es passt, das ist schon recht. Habe ich hier auch Ideen, ich. Und du auch. Und dann haben wir 100, 200, 300 Ideen. Aber wie machen wir es denn jetzt? Das Gesamte, was dient dem Gesamten? Und das war ganz stark das. Und auch diese 12 war natürlich das war kein Zufall. Ja. Wir erinnern uns an die 12 Väter, die Stammväter und so im alten Bund, Altes Testament, diese ganzen Dinge, ja, die Söhne und mit Jakob und Israel, die ganzen Dinge, da hat Gott was in Jesus fortgesetzt, wollte etwas zeigen damit, die Zahl 12. Man hatte die Botschaft und es wurde dann auch so, und es kam mir so, wir wissen das, die Leute haben sich dann multipliziert, es gab ja auch noch 70 Jünger, es gab 500, es gab ja verschiedene Gruppen und es gab auch 3, das waren die Engsten, Petrus, Jakobus und Johannes waren die Engsten. Die waren auf dem Berg der Verklärung, die waren im Garten Gethsemane, die waren bei der Totenauferweckung, nicht alle 12. Auch nicht die 70, auch nicht die 500. Und so hier diese 12. Siebtens, Jesus lebte im Willen Gottes. Jesus lebt im Willen Gottes. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich will, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Das ist etwas, was außergewöhnlich war. Es ist nicht sicher, ob Jesus hier meint, von der Geburt an, das könnte man schon denken, ich bin nicht vom Himmel gekommen, oder erst als sein Dienst begann. Das ist nicht so klar. Man muss sich ja vorstellen, das war ja auch ein kleines Baby, das war ein Kind, das war ein 5-Jähriger, ein 10-Jähriger, ein 15-Jähriger und die 3 Jahre des Dienstes sind uns bekannt und es gibt Ausleger, die sagen, diese speziellen Stellen, es gibt viele von denen, die meinen einfach jetzt seinen Dienst. Da geht es um das. Und nicht also mit 3 Jahren irgendwo den Hammer vom Papa versteckt hat oder so, dass man jetzt nicht überall da was reinlegt, wo man nichts reinlegen darf, sondern dass möglicherweise das den Dienst angeht. Als sein Dienst begann, war das so. Dennoch gilt, so sagt es das Neue Testament, er war ohne Sünde, auch überhaupt nicht vorstellbar für uns, was das heißt, was es heißt für Lehrer, für Freunde, für Eltern, ja, ganz schwierig das vorzustellen. Aber die Bibel beschreibt Jesus als einen, der immer wieder seinen Willen ein bisschen zurückgestellt hat, um den Willen des Vaters zu tun. Und die Krönung war ja im Garten Gethsemane. Dort war es ganz, wie sagt man, spitz auf Knopf, dort war es ganz eng, wo er gesagt hat, gibt es nicht noch, Mensch, könnten wir eventuell noch, aber halt, nee, halt, mein Programm ist doch das, halt, nicht wie ich will. Ja. Dann nehme ich den Kelch und dann gehe ich diesen Weg bis ans Kreuz. Und so schreibt es ja auch der Paulus mal, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Jesus von Nazareth, Gott der Sohn. Achtens, Jesus Christus starb am Kreuz für die Schuld und Sünde der Menschen. Das ist mit eigentlich der Kern der christlichen Botschaft. Also das ist Elementarwissen des Christentums. Ohne diesen Satz, auch ohne diese Bibelstelle, das ist hier eine der bekanntesten Bibelstellen, geht nichts mehr. Also wenn das einbricht, wenn das wegfällt, haben wir eigentlich nichts mehr. Das ist schon entscheidend, die Erlösung Jesu. Warum kam er denn? Warum starb er denn? Warum stand er denn auf? Warum fuhr er denn zum Himmel? Warum das alles? Na, damit die Menschen wieder zu Gott kommen können. Damit es wieder passt mit Schöpfer und Geschöpf, mit Blick auf Gott, Anthropos, damit es wieder diesen Weg gibt. Ja, er sagt ja, ich bin der Weg. Da gibt es so viele Bibelstellen. Und eine ist eben Johannes 3, Vers 16. Hier jetzt mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wir kennen vielleicht die Luther-Übersetzung oder andere. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der an ihn, also an Christus, glaubt. Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt. Ich weiß nicht, ob wir als Christen der Welt auch unsere Liebe zeigen. Oder ob wir sagen, Welt, geh mal bloß weg mit der Welt. Ja, um sie zu erreichen, ist es auch wichtig, dass die Welt sieht, dass Gott sie liebt. Und wenn Christen immer so einen Bogen um die Welt machen, weil das alles so grauselig dort ist, dann sehen die gar nicht, dass Gott sie liebt. Wo sollen sie es denn sehen? Und darum hat auch die Christenheit, auch die Gemeinde Jesu den Auftrag, die Welt in diesem Sinne zu lieben. In diesem Sinne. Die Menschen zu lieben. Nicht das System der Welt, nicht dieses antichristliche, diabolische, teuflische, gottlose, das meine ich nicht, sondern die Menschen. Gott liebt den Sünder. Und das ist auch unsere Aufgabe. Die Gemeinde soll das immer wieder tun. Und jetzt auf dieser Pastorentagung kürzlich hat einer eine Frage gestellt, die fand ich schon mutig. Und zwar lautet die folgendermaßen: Würde unsere Stadt merken, wenn es unsere Gemeinde nicht mehr gäbe? Würde das jemand auffallen? Würde es jemand stören? Sind wir überhaupt wichtig? Sind wir relevant? Und ich denke, da ist noch viel zu tun in der Zukunft, dass das so wird. Dass Christentum wieder präsenter wird in der Gesellschaft. Dass der Name Jesu wieder ertönt. Aber nicht nur der Name, sondern auch die Taten, die Liebe Gottes. Also in diesem Sinne bleibt das dabei. Gott liebt die Welt, die Menschen, die Leute, die ihn nicht kennen. Er will ja, dass sie zu ihm finden. Und uns beauftragt er damit. Neuntens. Jesus wurde vom Tod auferweckt. Auch eine Sache, wo sich viele streiten drum, ja, leibhaftig, geistlich, seit wann weckt man jemanden von, das geht doch gar nicht, das gibt es nicht und so. Und der Paulus hat es mal so formuliert, der hat gesagt, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, und er meinte wirklich leibhaftig gezeigt. Und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und vor einiger Zeit im Bibelpunkt hatten wir dieses Ich-Bin-Wort, ich bin die Auferstehung. Und dort habe ich das erklärt, dass diese Aussage damals, das ist ja damals geschrieben worden, die Kritiker in eine Bredouille brachte, weil die gesagt haben, ja, Moment, wenn da noch einige gelebt haben, könnte man es ja überprüfen, ob das stimmt. Ob das wirklich so war, haben wir die Leute gefragt. Sagt du, der Paulus sagt hier, stimmt das denn? Und nicht nur zwei oder drei, sondern Hunderte. Ja, und deswegen war es so, dass in den ersten Jahrhunderten völlig klar war, eigentlich bis ins Mittelalter hinein, dass Jesus leiblich, tatsächlich, der war, ich sag mal, mausetot und nach drei Tagen wieder lebendig, quicklebendig. So. Dass es wirklich so war, also richtig tot, da geht es nicht. Und dann wieder auferstanden von den Toten. Das ist eine elementare Botschaft des Christentums. Und dann vor 200, 300 Jahren begann das so, und man sagt, ja, liebe Leute, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen normal sein. Das geht doch gar nicht. Gell? Wir glauben, was wir sehen. Und wir haben hier ein Holz und da ist ein Buch. Aber hier jetzt hier mit Totenauferweckung. Und dann begann man so die Dinge in Frage zu stellen. Und jemand hat gesagt, die Theologie hat so viel erreicht, dass man die Kirchen leer predigt. Weil man gar nicht mehr weiß, ja, was ist denn jetzt überhaupt noch? Was gibt es denn dann da noch zu glauben? Die Bibel sagt, das was hier steht, dass Jesus vom Tod auferweckt wurde. Und zwar von seinem Vater, in dieser Auferstehungskraft. Ja. Neuntens. Zehntens. Jesus gab seinen Nachfolgern einen Missionsauftrag. Einer der bekanntesten Stellen ist in Matthäus 28, es gibt auch noch eine in Markus 16. In Markus 16 heißt es, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Herr der ganzen Schöpfung haben wir gesungen. Spannst den Himmel weit und so. Der ganzen Schöpfung. Und Franz von Assisi, der hat dann gesagt, okay, dann werde ich auch den Tieren predigen. Und ob du es glaubst oder nicht, dann sind die gekommen, die Tiere. Ja. Ich weiß noch, meine Abschlussarbeit auf der Bibelschule habe ich darüber gemacht, Franz von Assisi und so. Und das ist ja ganz spannend, was da so war und was man auch weiß und was man nicht sicher weiß. Aber diese Dinge sind wohl ziemlich belegt oder sind belegt, dass der so jemand war, der hat da den Blumen und da kam ein Hase angehoppelt und dann kamen die Tiere und dann saßen die alle und er hat da von Jesus erzählt, wo man heute sagen wird, ja lieber Scholli, also. Da ist aber hier oben möglicherweise was nicht ganz mehr so, wie sein sollte. Und er hat sich auf Markus berufen. Predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Der Schöpfung, nicht nur den Menschen. Und bei dem Franz war es so, der hat gesagt, wenn die Menschen mir nicht mehr zuhören, dann gehe ich halt zum Eichhörnchen und die hören, die kommen, die sind froh und so. Und dann nach und nach kamen die Menschen auch. Und so entstand ja dieser Franziskanerorden. Und er hat eigentlich relativ viel bewegt, Bettelorden und so. Also da war einiges gewesen, dann auch mit den Wundmalen. Und da gibt es viel auch an Legende und auch an Wahrheit. Das wäre eine andere Sache. Von Paulus wird auch gesagt, oder er sagt von sich, ich trage die Wundmale Christi an meinem Leib. Ja? Und die evangelische und auch die Freikirchen, die evangelische Kirche und die Freikirchen, die wollen da nicht so viel, weil die sagen, das klingt uns ein bisschen katholisch. Das wollen wir nicht so. Aber steht halt drin. Die Frage ist, was heißt das? Ich trage die Wundmale Christi am Leib. Ja. Gut, da gibt es also ganz spannende Dinge. Hier diese Stelle aus Matthäus 28, der sogenannte Missionsauftrag oder Befehl. Geht zu allen Völkern, hier ist es nichts von Schöpfung, aber zu allen Völkern, zu den Menschen und macht die Menschen zu meinen Jüngern, Schülern heißt es auch hier. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier ist auch wieder eine stark, diese Trinität, diese trinitarische Taufformel. Vater, Sohn und Heiliger Geist und nicht nur taufen, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also das, was ich, Jesus, euch Zwölfen versucht habe, jetzt in den 3 Jahren zu vermitteln, bitte macht ihr das auch mit anderen. Gebt das weiter. Und die haben das dann weitergemacht. Das war tatsächlich so. Elftens, Jesus wurde in den Himmel aufgenommen. Nachdem Jesus das gesagt hat, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. In so Jesus-Filmen ist es immer ganz spannend, wie die es dann machen mit so Animation und Tricks. Ganz schwierig auch für uns zu verstehen. Fliegt er denn da hoch oder in einer Wolke? Dann hüllt sie in eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Später heißt es, so wie er jetzt gegangen ist, so kommt er wieder. Ganz, ganz spannend. Wir waren nicht dabei, wie das genau war und wo das dann hinging. Ist jetzt der Himmel doch da oben? Aber wir rasen ja durchs Weltall, gell? Sitzt da irgendwo auf einem Planeten? Was heißt denn hochgenommen? Wohin denn hoch? Hätte man mit dem Helikopter können mitgehen, immer weiter, wo denn da oben? Also das sind schon Fragen, die wir nicht beantworten können. Es geht hier einfach darum, dass Gott ihn einfach zu sich genommen hat. So. Gab es ja auch schon mal Menschen, die das erlebt haben. Gell? Im feurigen Wagen einer oder der Henoch, der ist so eng mit Gott gegangen, dass Gott gesagt hat, es hat keinen Wert mehr mit dir. Du bist so mit mir verbunden, ich muss ständig runterkommen, dann kann ich dich gleich hochholen. So war es, lest es nach. So steht es geschrieben. Gott, der Henoch wandelte so eng mit Gott, dann nahm ihn Gott gerade hinweg, weil du passt gar nicht mehr dahin. Ja, so. Habe ich aber sonst bisher nicht mehr erlebt, ja, dass es so ist. Das ist schon eher selten. Es gibt einige Berichte von Menschen, auch die, wo man nicht genau weiß, was mit denen so war. Auch zum Beispiel Sadhu Sundar Singh, dieser indische Christuszeuge, der ist auch oft dann wieder ein paar Monate Fasten in den Bergen und so und dann irgendwann kam er nicht mehr und man hat ihn überhaupt nirgends mehr gefunden und dann entstand das Gerücht, die Legende, der Gedanke, vielleicht hat ihn Gott auch genommen, man weiß es nicht. Ja. Keith Green, ein Musiker aus USA vor einigen Jahrzehnten, hat viel mit Gott erlebt. Der Mann ist dahin an Klavier, hat gespielt, hat einfach ein Lied gesungen. Die Leute rannten vor, haben sich hingekniet und ihr Leben Jesus übereignet. Er wusste gar nicht, was passiert. Ganz viel mit Gott erlebt. Gibt es auch gute Biografien über ihn. Keith Green, auch Musik und Lieder von ihm. Und er hatte einen Unfall mit Mitte 30. Familie, Kinder, abgestürzt und man fand die Leiche nicht. Und man weiß auch nicht. Ja, also es gibt immer solche Sachen, aber nehmen wir doch das, was wir eher sicher wissen, nämlich das wird Jesus. Weil Jesus war Gott, Gott der Sohn. Und der wurde in den Himmel aufgenommen. Ja, da habe ich jetzt nur Pünktchen hingemacht, zwölftens, weil es ein guter Übergang ist, nämlich zum nächsten Sonntag. Das erste Hoheitshandeln Jesu, des Erhöhten, der zu Rechten des Vaters sitzt, das Erste, was er getan hat, war mit dem Vater zusammen. Die dritte Person der Dreieinigkeit, also die zweite Person war auf der Erde, dann kam sie wieder hoch und dann wurde die dritte Person auf die Erde gesandt, nämlich der Heilige Geist. Und das war dann am Pfingsten, das erste Hoheitshandeln des Erhöhten, Christus, des Sohnes war dann den Heiligen, der Nächste ist dran, so jetzt der Heilige Geist geht jetzt auf die Erde und der ist immer noch auf der Erde. Und der bleibt so lange, bis da die gesamte Sache beendet wird, der Heilige Geist. Jesus war knapp 30, 33 Jahre hier unten, als Mensch und Gott gleichzeitig, der Heilige Geist über 2000 Jahre. Das ist wichtig. Und darum werden wir dann nächstes Mal eben dazu etwas hören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächsten Sonntag, Gott, der Heilige Geist. Stehen wir nochmal auf zum Gebet. Und das Lobpreisteam hat noch ein Lied mit uns. Kommt ihr schon mal vor, Lobpreis, dass wir noch ein Lied singen zum Abschluss? Ich möchte noch beten, Herr Jesus Christus, und dir Danke sagen. Danke sagen für diese 12 kleinen, aber feinen Wahrheiten aus Gottes Wort über dich. Gott, der Sohn, du bist Gott, der Sohn. Und ich danke dir dafür, dass wir diese Wahrheiten nicht nur in der Bibel lesen dürfen, sondern dass wir sie auch glauben dürfen, wenn wir das wollen. Danke, dass du dieses Angebot immer wieder uns Menschen gibst, dass wir glauben dürfen. Das ist ein Geschenk. Das ist kein Zwang, das ist kein Druck, das ist kein Trick, sondern du bietest den Menschen an, diese Dinge zu glauben. Danke, dass so viele Millionen, hunderte von Millionen Menschen sich entschieden haben, diesen Wahrheiten Glauben zu schenken. Und dass ich auch, und viele von uns oder alle von uns auch sich entschieden haben, diesen Wahrheiten Glauben zu schenken. Danke, dass du dich als Gott offenbarst und dass du aber auf diese Welt gekommen bist und auch ganz Mensch warst. Und da gibt es so viel noch zu entdecken. Danke für diese kurzen Impulse, für diese 12 Eindrücke einfach. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass wir als Menschen in dieser Zeit, in der wir leben, nie vergessen, dass du auch auf dieser Erde warst. Und dass du uns deswegen verstehen kannst. Und dass du weißt, was es heißt, als Mensch über diese Erde zu gehen, auch wenn es heute in vielen Bereichen anders aussieht wie vor 2000 Jahren, so sind die Menschen von ihrem Wesen nach doch noch dieselben. Und du wünschst dir, dass immer mehr Menschen dich kennenlernen, eine Verbindung, eine Beziehung, eine Begegnung haben mit Gott, dem Sohn, der Erlöser ist. Danke dafür, dass diese Gottesdienste, die wir besuchen, auch mithelfen dürfen, dass wir immer wieder dich vor Augen gemalt bekommen. Jesus Christus, Jesus den Herrn. Wir singen immer wieder Lieder, die von dir handeln und wir wollen auch unser Leben immer wieder auf dich ausrichten. Und wir wünschen uns auch für Villingen, für Schwenningen, für die ganze Gegend, wo wir hier wohnen, dass der Name Jesu nochmal groß und bekannt gemacht wird. Und dass Menschen erkennen, dass Jesus mehr war als ein guter Lehrer, ein hervorragender Rabbi, ein Religionsstifter oder ähnliches, dass er in Wahrheit der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und wo heute jemand hier ist, dem das noch nicht so bewusst war, da kannst du, Heiliger Geist, das bewirken, dass Jesus groß gemacht wird in unseren Herzen. Wir danken dir dafür. Schenk, dass das verkündigte Wort nicht leer zurückkommt, dass wir es aufnehmen, dass wir es aufgenommen haben, dass es Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Amen. Dann bleiben wir gerade stehen noch zum Schlusslied und dann